Herzlich begrüßen im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn man an einen anderen Ort fährt oder in eine andere Gemeinde kommt. Man sieht die Glaubensgeschwister und man fühlt sich direkt verbunden mit ihnen durch Jesus Christus. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir kamen hier rein bei euch und wurden direkt ganz herzlich empfangen und aufgenommen und begrüßt. Und das ist eine besondere Wärme, die es aus meiner Sicht nur bei Christen und bei Gläubigen gibt, weil man genau weiß, man ist von dem Christus abhängig, von dem Vers, was hier oben steht, der gekreuzigt worden ist, der auferstanden ist und siegreich lebt und in den Menschen wohnt, die an ihn glauben. Und wir freuen uns heute hier zu sein. Ich habe einen lieben Freund mitgebracht aus Gummersbach, den Jürgen. Und wir genießen dann die Autofahrten gemeinsam und unterhalten uns über geistliche Themen und über die Bibel und das Wort Gottes und wie das Auswirkungen hat auch auf unser Leben. Ja, ich finde es übrigens ganz interessant, dass ihr die Bibeln verteilt habt am Anfang für die Kinder oder Teenager und den Jugendlichen. Das finde ich etwas ganz, ganz Besonderes. Weil die Bibel ist gerade das, worauf wir unser Leben gründen wollen. Und es steht nicht nur etwas Nützliches drin, sondern etwas Lebensnotwendiges für uns. Gott selber hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Das ist extrem wichtig, dass wir das wissen, dass wir leben aufgrund dessen, was Gott uns sagt. Und ich möchte heute über einen Mann sprechen, über den Gott selber sagt, dass es ein Mann ist nach seinem Herzen. Bruder Peter hat schon erwähnt über die Herzenshaltung, Dankbarkeit. Und dieser Mann, da spricht Gott selbst ein Urteil. Er schaut auf diesen Menschen herab, schaut in sein Herz und sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber stellt euch mal vor, Gott würde jetzt ein Urteil über euer Herz sprechen, über dein Herz sprechen. Was würde er sagen? Würde er sagen, ja, das ist eine Frau, ein Mann, das ist eine Frau und ein Mann nach meinem Herzen. Oder ein Teenager nach meinem Herzen. Oder eine 75-jährige Schwester nach meinem Herzen. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich denke, ihr wisst, um welchen Mann es geht. Wir befinden uns in etwa um das Jahr rum 970 vor Christus und eine große Königsära neigt sich dem Ende. Dieser Mann war König, ein sehr wichtiger König. Er spielt eine wichtige Rolle in der Herkunftslinie von Jesus Christus. Und dieser König war deshalb so besonders, weil Gott sich diesem König zugestellt hat. Ihr dürft raten, welcher König das ist. David, genau. Ja, das ist sehr gut, dass ihr das wisst. Ja, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es wäre ja mal interessant zu hören, wenn wir die Möglichkeit hätten, als David kurz vor seinem Tod war und sein Sohn, der Salomo, Thronnachfolger wurde, was König David am Ende seines Lebens an die Menschen damals, an das Volk weitergegeben hat. Was zeichnet so einen Mann nach dem Herzen oder eine Frau nach dem Herzen Gottes aus? Was ist das Wesentliche, was so ein Herz ausmacht? Nun, bevor wir zum Text kommen, möchte ich ein paar Begebenheiten aus Davids Leben nennen. Es gab nicht nur positive Momente. Es gab auch viele, viele Schattenseiten. Aber interessanterweise, wenn man fragt, wenn man gläubige Menschen fragt, was verbindest du mit König David? Dann sagen die meisten, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ganz selten wird erwähnt, ja, er ist in Ehebruch gefallen oder er war auch Mörder, hat den Mann von Bathseba umgebracht. Ein anderes Beispiel ist, wo König David auch versagt hat, war kurz vor seinem Tod, hat er den Auftrag gegeben, das ganze Kriegsheer zu zählen. Sein Feldherr Joab hat er losgeschickt und sagte zu ihm, zähle die Soldaten in meinem Volk. Es kommt eine unglaubliche Menge, eine unglaubliche Summe zusammen. 1.100.000 Soldaten allein in 9 Stämmen und Juda bringt auch nochmal 470.000 Soldaten an Zahl mit sich. Das heißt, in etwa könnte man sagen, wäre das 1.600.000 Soldaten. 2 Stämme wurden ausgelassen, Levi und Benjamin. Und man kann sagen, ein König der es wirklich geschafft hat, der es zur Macht gebracht hat, der einen Kriegsherr hat von über 1.500.000 Soldaten, der kann sich schon auf etwas, er kann sich darauf etwas einbilden, dass er so groß ist, so mächtig ist, so stark ist. Wenn man das vergleicht, aktuell in Deutschland haben wir ungefähr 180.000 Soldaten. Und wir vertrauen, ja, ein 80 Millionen Volk vertraut auf 180.000 Soldaten die Militärsicherheit oder die Kriegssicherheit diesen Personen an. Natürlich gibt es weitaus mehr oder einige mehr, die jetzt aktuell nicht im Dienst sind, die man rufen könnte. Aber aktuell schreibt man ungefähr 180.000 Soldaten. Nun, das Volk Israel hatte nicht 80 Millionen Personen an Anzahl. Ja, sie waren einiges weniger, aber sie haben 1.600.000 Krieger. Nun, Gott prüft ja das Herz. Gott schaut ja auf das Innere des Menschen und er weiß auch die Motivation, die David hatte bei dieser Zählung der Soldaten. Und Gott missfiel, dass David seinen Kriegsherr gezählt hat. Und er schickt seinen Propheten Gad zu König David und er sagt: David, ich werde dich für diese Sünde bestrafen und du hast drei Optionen, die du dir aussuchen kannst. Eine davon kannst du dir aussuchen. Drei Strafen und eine davon darfst du dir wählen. Es klingt schon ziemlich hart, ja, wenn man weiß, man hat einen Fehltritt gegenüber Gott geleistet, hat gesündigt. Und jetzt kommt noch jemand und sagt: Okay, Gott wird dich dafür bestrafen und du kannst wählen, welche Strafe. Ich denke, viele von uns kennen die Begebenheit. Die erste Strafe, die Gott David anbietet, ist 3 Jahre Hungersnot für sein Volk. Die zweite Strafe ist 3 Monate lang Niederlage gegen seine Feinde und das Schwert wird David nachjagen, wird David einholen. Und die dritte Strafe ist 3 Tage lang die Pest und der Engel des Herrn wird Verderben in ganz Israel anrichten. Meine Frage an euch: Welche Strafe würdet ihr wählen? Das ist schwer zu sagen, wirklich. Ja. Ich habe mich persönlich auch sehr schwer getan. Aber ich finde es äußerst bemerkenswert, welche Entscheidung David getroffen hat. Ihr könnt gerne aufschlagen, 1. Chronik 21, Vers 13. 1. Chronik 21, Vers 13. Also David bekommt diese 3 Optionen der Strafe aufgeführt und er bekommt es regelrecht mit der Angst zu tun. Er weiß, hier kommt die Strafe des lebendigen, heiligen Gottes gegen meine sündhafte Natur. Und schaut mal, welche Strafe er wählt. Also 1. Chronik 21, Vers 13. Dort heißt es: Und David sagte zu Gad: Mir ist sehr Angst. Lass mich doch in die Hände des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind sehr groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Ist auch eine sehr interessante Wahl, oder? Also David entscheidet sich: Ich möchte lieber in die Hände von Jesus Christus bzw. von Gott fallen, als in die Hände von Menschen. Er weiß, Menschen haben keine Gnade, sie sind skrupellos und sie werden ausführen nach ihrem Zorn und nach ihrem Mutwillen. Aber Gott ist ein barmherziger Gott und das weiß David. Der Engel des Herrn zieht los und es sterben 70.000 Menschen im Volk Israel. Und dann lesen wir in 1. Chronik 21, 15, 2 Verse weiter, dass Gott Mitleid hat mit David und den Engel des Herrn stoppt. Wie würde es euch gehen, wenn ihr eine Sünde begeht und dafür müssen 70.000 Menschen ihr Leben lassen? Das ist sehr hart. Und David wusste das auch. Er sagte zu Gott: Gott, ich habe gesündigt, bestraf mich. Aber Gott hat sich entschieden, das Volk zu strafen. Und es war wahrscheinlich die härtere Strafe für David, das auszuhalten. Und er weiß, wie konsequent Gott handeln muss gegenüber Sünde. So merken wir, dass bei diesem Mann nach Gottes Herzen auch einige Verfehlungen da waren. Und gerade so zum Ende seines Lebens gewinnt das einen besonderen Wert, was König David am Ende seines Lebens an Gott richtet. Das werden wir uns gleich anschauen. Im Anschluss vom Kapitel 21 wird berichtet, dass Salomo als Thronnachfolger bestätigt wird von David. Und David möchte gerne Gott ein Gemeindehaus bauen, ja, einen Tempel bauen, einen Palast bauen, wo Gott im Mittelpunkt steht und wo Gott allein angebetet wird. Und Gott sagt zu ihm, nein, nicht du wirst es bauen, sondern dein Sohn Salomo. Aber David ist dafür sehr dankbar, dass Gott eine Stätte bekommt im Volk Israel, wo er allein angebetet werden soll. Und er trifft Vorkehrungen. Kurz vor seinem Tod macht er einen Spendenaufruf und sagt, liebes Volk Israel, wir werden jetzt alle sammeln für diesen Tempelbau. David selbst gibt 3000 Talente Gold, 7000 Talente Silber und von anderen, von den Obersten, auch der damaligen Zeit bei König David, die gaben 5000 Talente Gold, 10.000 Dariken, das sind Goldmünzen, 10.000 Talente Silber und 18.000 Talente Bronze und 100.000 Talente Eisen. Das ist ziemlich viel. Also man schätzt dieses Gebäude, den Tempel, in Milliardenhöhe an Wert. Und innerhalb von, ich schätze mal an einem Tag, wo sie das alles durchgezählt haben und alle Leute das gebracht haben, vielleicht hat es auch etwas länger gedauert, machen sie eine Bilanz. Und das alles ist zusammengekommen für den Tempelbau des Herrn. Und es ist über 1 Milliarde Euro umgerechnet. Ja, mehrere Milliarden wahrscheinlich. Das ist ziemlich viel. Und David freut sich darüber extrem. Er ist sehr dankbar Gott gegenüber und richtet ein Gebet an Gott vor dem ganzen Volk. Er selbst ist schon recht alt. Aber dieses Gebet zeigt uns, welche Herzenshaltung David hat. Dass er wirklich ein Mann ist nach Gottes Herzen. Und hier möchten wir uns herausfordern lassen und es persönlich an unsere Herzen wenden, uns prüfen und hier von David lernen, wie er sein Herz fokussiert hat, seine Perspektive auf Gott ausgerichtet hat. Und ich möchte den Text lesen aus 1. Chronik 29, die Verse 10 bis 20. Das wird unser Predigttext sein. 1. Chronik 29, die Verse 10 bis 20. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, Herr, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist es und das alles ist dein. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun, in Aufrichtigkeit meines Herzens, habe ich das alles bereitwillig gegeben und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Herr, Gott unserer Väter Abraham, Isaac und Israel, bewahre dies für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Und meinem Sohn Salomo gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnungen zu beachten und das alles zu tun, und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Und David sagte zu der ganzen Versammlung, preist doch den Herrn, euren Gott. Und die ganze Versammlung pries den Herrn, den Gott ihrer Väter, und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn und vor dem König. Es ist ein sehr, sehr intensives Gebet. Und ich denke, wenn man Menschen begegnet, Kinder Gottes begegnet, die kurz vor dem Tod stehen, und die letzten Worte von ihnen haben eine ganz besondere Gewichtung. Und das ist eines der letzten Gebete, die David öffentlich gesprochen hat. Wir lesen im Vers 1, dass David vor der ganzen Versammlung, vor den Augen der ganzen Versammlung, vom ganzen Volk, dieses Gebet gesprochen hat. Es ist ein ganz besonderes Gebet. Und hier können wir ganz deutlich sehen, anhand von diesem Gebet, wem David allein die Ehre gibt. Und wenn wir aufrichtig sind und gerade die Kapitel vorher uns anschauen, dann ist es ziemlich interessant. David selbst wurde sehr gesegnet. Er hat ein großes Kriegsheer. Er hat einen unglaublichen Reichtum in seinem Volk. Und König David kann sagen, er ist König vom Volk Gottes. Normalerweise, menschlich gesehen, kann man sich sehr viel darauf einbilden. Aber nicht David, nicht bei diesem Mann, nach dem Herzen Gottes. Er war irgendwie anders. Er hat irgendwie nicht die Blicke auf sich gerichtet oder richten lassen. Er hat nicht gewunken und sagt, hier bin ich, der große König, sondern er hat dahin gelenkt, wer der wirkliche große König ist, und das ist Gott. Und im ersten Punkt, den habe ich folgendermaßen genannt, ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, betet ihn allein an. Ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, betet ihn allein an. Also stellen wir uns diese Situation vor. Da steht das ganze Volk, eine große Anzahl von Menschen. Sie bringen ihre Gaben für den Tempelbau und es kommt über 1 Milliarde zusammen. David steht auf vor den Augen des ganzen Volkes und preist Gott für das, für die Gnade, die er diesem Volk gibt und auch König David in dieser Situation. Ich lese Vers 10 vor. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und David sprach, gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. David war wahrscheinlich der erfolgreichste und gesegnetste König, der mächtigste König in Israel. Am Ende seines Lebens, kurz vor seinem Tod, steht er auf vor dem Volk und zeigt, was es bedeutet, Gott allein die Ehre zu geben für das, was Gott gibt. Er richtet seinen Blick auf Gott. Er richtet sein Herz auf Gott. Er richtet seine Gedanken auf Gott aus. Was hier sehr deutlich rüberkommt, ist, dass Davids Haltung Gott gegenüber einzig und allein ungeteilt und mit voller Aufrichtigkeit abgegeben wurde. David war übrigens dafür bekannt, öffentlich Gott zu preisen und Gott anzubeten. Wir sehen das in vielen seiner Psalmen, die er auch geschrieben hat und die wir gerne lesen und die uns sehr wohltun, weil dort auch viel Not beschrieben wird und wie David auf Gott vertraute und ihn am Ende auch preist und hoch hält und sagt, Gott allein die Ehre. Als David noch ein kleiner Junge war, ging er zu seinen Brüdern, die gerade in einer Schlacht gegen die Philister kämpfen sollten. Und das ganze Volk Israel hatte Angst vor diesem großen Goliath. Ja, das ist diese beliebte Kindergeschichte. Und wir sehen, dass David von klein auf mit Gott eine innige Verbundenheit hatte, eine enge Gemeinschaft hatte. Er geht Goliath entgegen mit vollem Eifer und mit Elan, nicht in seiner Manneskraft, was er auch wahrscheinlich nicht hatte, weil er einfach noch ein kleiner Junge war, aber er sagt, der Herr hat ihn in meine Hand gegeben. Er sieht Goliath, diesen großen Mann, der dem ganzen Volk Angst einflößt. Und er sagt, dieser Mann lästert Gott. Er lästert meinen Herrn. Das geht nicht. Und er geht ihm entgegen in der Autorität von Gott. Und dieses Leben hat König David ausgezeichnet. Er selbst motiviert auch Asaf zum Beispiel, wo die Bundeslade in 1. Chronik 16 gebracht wird nach Jerusalem. Asaf, wir müssen Gott anbeten. Leite uns an in die Anbetung Gottes. David selbst als Leiter, als Hirte des Volkes Israel gibt den Ton an, in welche Richtung das ganze Volk ziehen soll, nämlich Gott allein anzubeten, Gott allein die Ehre zu geben. David kannte Gott sehr gut. Er hatte eine innige, aufrechte Beziehung, aufrichtige Beziehung zu Gott, zum himmlischen Vater. Und wir sehen hier, dass er ihn preist. Interessant ist für uns natürlich oft auch so der Fall, und ich denke, dass gerade in der heutigen Zeit bei vielen Christen das der Fall ist. Man denkt, Anbetung ist immer punktuell. Ja, man kommt in den Gottesdienst und dann werden wir Gott anbeten. Oder man macht eine besondere Atmosphäre durch Lieder und dann beten wir Gott an. Ich denke, bei David war es anders. Es hat ihn ausgezeichnet, es war sein Leben, Gott anzubeten. In einigen Psalmen berichtet er darüber, Tag und Nacht suche ich dich. Ich möchte in deine Nähe, in die Gemeinschaft mit dir. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Mensch verlangt nach dir. Und immer wieder schreit seine Seele, schreit sein Herz nach Gott. Es war ein Aushängeschild von ihm, es war seine Identität, das, was ihn ausgezeichnet hat, dass er Gott anbetet. Eine Frage an uns und dich persönlich: Wofür bist du bekannt? Wenn man jetzt Menschen in deinem Umfeld fragen würde, was sie mit dir in Verbindung bringen, was würden sie sagen? Über König David war es ganz klar. Man wusste, er betet Gott an. Er ist ein Mann, der Gott sucht, tief in seinem Inneren. Für ihn gibt es nichts Wichtigeres, als den Willen Gottes zu erkennen und zu suchen und es auch wirklich auszuleben. Wäre vielleicht mal ganz interessant, so ein Experiment zu machen, für uns hier eine Aufgabe, mal die Nachbarn zu fragen, was denkt ihr eigentlich über mich persönlich? Womit bringt ihr mich in Verbindung? Was zeichnet mich aus? Wenn ihr an mich denkt, was ist das, was ihr von mir kennt? Vielleicht würde das bei dem einen oder anderen so lauten, bei den Männern vielleicht, ja, wenn ich an dich denke, dann denke ich an einen Automenschen. Ja, immer ist er im Auto und putzt das Auto und repariert das Auto. Oder wenn ich an diese Frau denke, dann denke ich immer an Shoppen. Ja, sie ist immer mit großen Tüten unterwegs und kauft sich immer das Neueste. Sie sucht vielleicht Anerkennung. Oder wenn ich diesen Mann sehe oder diese Frau, das ist ein Arbeitstier. Ja, er kommt nach Hause von der Arbeit und arbeitet weiter. Und morgens steht er früh auf und arbeitet immer noch. Ja. Kann ganz unterschiedlich aussehen, bei jedem ganz individuell. Bei den Jugendlichen vielleicht, ja. Wenn ich diese Person sehe, dann denke ich an jemanden, der viel am Computer sitzt und Spiele spielt, der immer weiß genau, was es Neues gibt im Internet oder was auch immer. Aber habt ihr schon mal die Aussage gehört über euch persönlich? Ja, wenn ich an dich denke, dann denke ich an einen Mann und an eine Frau, an einen Jugendlichen, der Gott wirklich von Herzen liebt. Ein sehr bekannter Gottesmann, Robert Chapman, fuhr einmal im Zug. Er war unterwegs und bei ihm im Abteil saßen zwei Personen, ein Pärchen, die sich vor ihm gestritten haben. Sie haben sich nicht unterhalten. Robert Chapman hat irgendetwas gelesen und die beiden stritten sich. Und plötzlich fängt der eine an zu reden und sagt, weißt du was, so wahr dieser Mann Gottes hier sitzt, sage ich dir. War ganz interessant. Robert Chapman hat nicht gesagt, dass er Kind Gottes ist, dass er Gott liebt. Aber man hat es ihm scheinbar angesehen. Er hat geleuchtet an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Und man merkte, sein Herz ist ausgerichtet auf Gott. Ihr Lieben, so wie Jesus gesagt hat, eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen sein. Das Licht wird leuchten. Ihr seid das Licht der Welt. So sind wir als geliebte Kinder Gottes Lichter in dieser Welt und dürfen leuchten und demonstrieren, wie sehr wir unseren Herrn lieben. Bei König David war es der Fall. Ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, betet ihn an. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, realisiert, alles kommt von Gott. Alles kommt von Gott. Achtet mal jetzt drauf in den Versen 11 bis 13, wie oft hier der Bezug zu Gott vorkommt. Ich lese es mal vor. Zählt mal mit, wie oft dein, du, deinen und so weiter vorkommt. Es fängt direkt an im Vers 11, in meiner Übersetzung, in der Elberfelder Übersetzung. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. In drei Verse, 10-mal in der Elberfelder Übersetzung. Sehr interessant. Stellt euch diese Situation vor. David steht da vor dem ganzen Volk und er richtet seinen Blick auf den himmlischen Vater und sagt, du allein, von dir her, nur du, dich, du allein. Er sieht diesen großen Reichtum, der zusammengekommen ist für den Tempelbau und er klopft sich nicht selbst auf die Schulter und sagt, schaut mal, wie viel ich als König selbst erbeutet habe durch die Kriegszüge oder wie ich es gemeistert habe, an so viel Geld zu kommen. Wenn der König reich ist, sollte auch das Volk reich sein, wenn er das Volk liebt. Nicht das ist das, was David hier sagt. Er sagt, Gott, von dir haben wir alles bekommen. Und hier werden einige Attribute genannt, einige Eigenschaften über Gott. Schaut nochmal in eure Bibeln, in den Versen 11 bis 13. Da heißt es, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Ist interessant, oder? David selbst ist König und gibt Gott als dem wahren König die komplette Hingabe und Anbetung. Und dann heißt es weiter, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Das ist sehr interessant. David unterordnet sich der Autorität des wahren Königs, nämlich Gott selbst. Dann Vers 12. Und Reichtum und Ehre kommen nicht von mir selbst, sondern sie kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Das ist eine sehr demütige Haltung, die David hier zutage bringt. Er selbst beugt sich tief, tief vor der Autorität Gottes. Er weiß, nicht ich habe die ganzen Kämpfe gewonnen, sondern weil Gott mir die Kriege, die Siege geschenkt hat. Er hat sie in meine Hand gegeben. Nicht ich habe Macht und Glanz bekommen, nein, sondern Gott hat es mir anvertraut, er hat es mir gegeben. Nicht ich habe den ganzen Reichtum und die ganze Ehre ergattert und erbeutet, nein, Gott hat es mir gegeben. Gott hat die Autorität, jeden Menschen groß und stark zu machen und auch die Autorität, jeden Menschen schwach zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal in unserem Leben scheint es so, dass wir, auch wenn wir es nie aussprechen würden, aber unser Leben spricht davon, dass Gott eigentlich ganz zufrieden sein müsste mit uns. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Ja, wenn man vielleicht vorne mal einen Dienst gemacht hat oder ein Zeugnis gegeben hat, gepredigt hat oder was auch immer, ein Zeugnis war auf der Arbeit, in der Schule, bei den Nachbarn, man ist doch zufrieden. Zufrieden, dass man diese Gelegenheit genutzt hat und man freut sich darüber, dass man selbst doch einiges geschafft hat und geistliches Wachstum erlebt in Bezug zu Gott. Grundsätzlich ist daran nichts auszusetzen, allerdings offenbart es viel über unser Inneres. Und genau das prüft Gott. Er prüft unser Inneres, den Kern. Was ist das, was wir wirklich in unserem Herzen suchen? Und wohin es uns zieht. Manchmal scheint es so auch bei Gläubigen, dass sie ganz zufrieden damit sind, was für eine Stellung sie in der Gemeinde haben. Sie freuen sich darüber, gesehen zu werden und sagen, ja, die Gemeinde soll froh sein, dass sie so einen Leiter hat oder so eine tolle Singgruppe, der ich vorstehen darf, oder dass ich so ein guter Kinderstundenleiter bin oder ein guter Jugendleiter. Und es gewinnt so den Eindruck, dass man nach diesem Prinzip lebt, ich meine, mich und mir, Herr, segne diese vier. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Sprichwort kennt. Bei König David war es anders. Er sagte nicht ich, nicht meine, nicht mir, sondern du Gott, du hast das gemacht. Du allein bist derjenige, um den es hier geht. Nicht ich bin die Person, die im Mittelpunkt steht, sondern du hast das alles geschenkt. Von dir kommt alles. Ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, realisiert, alles kommt von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn man das so praktisch werden lässt und darüber nachdenkt. Ich kenne eure Situation nicht, auch deine ganz persönlich nicht. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, ob du in Not bist oder ob es dir gerade gut geht. Aber glaubst du, dass Gott in seiner Souveränität und in seiner vollkommenen Allmacht, in seiner Liebe, das Beste für dich persönlich vorhat? Und dass das, was du gerade erlebst, genau das ist, was Gott für dich vorgesehen hat, um dich umzugestalten, Christus ähnlicher zu werden zu lassen und näher zu ihm zu kommen, ihn noch mehr anzubeten. Wenn das wirklich so ist, dass alles von Gott kommt, dann müssen wir ja sagen, das Geld, was ich monatlich bekomme, das ist nicht meins, sondern Gott hat es mir gegeben. Wenn die Arbeitsstelle, die ich täglich besuchen darf, nicht meine ist, sondern von Gott gegeben, dann darf ich dankbar sein für die Arbeitsstelle. Wenn die Person, meine Arbeitskollegen sind, die Gott mir gegeben hat, dann darf ich dort Zeugnis sein, für sie beten und auch mit den Herausforderungen, die es mit sich bringt, dort einstehen und Christus bezeugen vor den Augen der ganzen Arbeitskollegen, dass ich Gott allein anbeten möchte. Wenn Gott mir einen Ehepartner geschenkt hat, dann ist es nicht mein Ehepartner, sondern er ist von Gott gegeben. Die Kinder, die Gott mir anvertraut hat, sind nicht meine, sondern sie sind von Gott gegeben. Die Gesundheit, die ich haben darf, es ist nicht meine Gesundheit, sondern sie ist von Gott gegeben. Natürlich müssen wir auch die andere Seite sehen. Die Herausforderungen, die in unserem Leben da sind, vielleicht gerade Krankheit, Verluste, die wir erleiden. Auch das steht unter der souveränen Hand Gottes. Alles geht an seinem Schreibtisch vorbei. Er hat die komplette Autorität. Und das wusste König David. Er wusste ganz genau, alles kommt von Gott. Im gewissen Sinn hat David hier die Haltung wie Hiob. Ja, Hiob ist uns ja auch ein Begriff, der alles verloren hat. Er war der reichste Mensch der damaligen Zeit in seiner Gegend, einer der reichsten. Und von jetzt auf gleich alles weg. Seine Kinder umgebracht und oder tot und nichts mehr da. Und er in seiner Herzenshaltung aufrichtig vor Gott sagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ihr Lieben, ich bin ehrlich zu euch, ich wünsche mir so eine Ausrichtung. Ich wünsche mir das sehr, dass mein Herz danach schreit, in jeder Lebenssituation Gott allein die Ehre zu geben, Gott allein zu preisen. Nicht Menschen zu beschuldigen, sondern jede Situation anzunehmen und sagen, Gott, das kommt jetzt von dir. Ich möchte mein Herz aufrichtig vor dich bringen und dir die Ehre geben, auch bei all den Herausforderungen, bei all den positiven Dingen, die du mir schenkst, bei all den Dingen, die ich genießen darf. Du allein hast es gegeben. Also der erste Punkt ist, ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, betet Gott allein an. Zweiter Punkt ist, es realisiert auch, alles kommt von Gott. Es ist sehr beruhigend zu wissen, wenn man weiß, auch die ganzen Situationen um Deutschland mit den Flüchtlingen und so weiter. Auch das steht unter der souveränen Hand Gottes. Gott hat es gegeben. Aus welchen Gründen auch immer. Der dritte Aspekt, die Verse 14 bis 16, habe ich folgendermaßen überschrieben. Ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, ist ein treuer Verwalter der Gaben Gottes. Ein treuer Verwalter der Gaben Gottes. Ich lese die Verse vor. David sagt hier, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und das alles ist dein. Stell dir vor, heute ist dein Glückstag. Du gewinnst 10 Millionen Euro im Lotto und die werden direkt überwiesen. Morgen sind sie auf dem Konto und du hast diese 10 Millionen. Mal eine aufrichtige Frage, was würdest du damit anstellen? Du musst es nicht laut beantworten. Ich versuche es mal ein wenig zu beschreiben. Du wirst einer der reichsten Persönlichkeiten vielleicht in deiner Gegend. Du gründest eine Firma. Du hast mehr und mehr Gewinn erwirtschaftet. Du bekommst mehr und mehr Macht und Einfluss in Düsseldorf, auch in Nordrhein-Westfalen und vielleicht sogar ein wenig in Deutschland. Du hast eine gute Position. Dazu kommt, du bist gläubig und du bist Teil dieser Gemeinde. Und jeder weiß auch, dass du wahrscheinlich die reichste Person bist hier in der Gemeinde und dass du viel spendest. Und du genießt auch diesen Status. Die Leute wissen, mit dir muss man sich gut verhalten, weil du kannst gute Projekte gut unterstützen. Wenn missionarische oder evangelistische Projekte geplant sind, dann weiß man, auf deine Finanzen kann man sich verlassen. Du gibst gerne. Aber der Anlass, warum du gibst und deine Motivation, ist vielleicht auch eine andere als das, was Gott gefällt. Die Menschen um dich herum finden es sehr positiv, wie du reagierst und wie du handelst. Es ist sehr angenehm für sie. Aber mit der Zeit schleicht sich auch bei dir eine gewisse, Trägheit ein und du fängst an zu vergleichen. Plötzlich versuchst du auch in der Gemeinde mehr Autorität auszustrahlen. Du sagst das, wie der Prediger dort vorne predigt, die Rhetorik, die passt mir nicht, das kann ich viel besser. Oder wie die Menschen da vorne singen, das ist auch nicht so das, was mir gefällt. Ich würde das bevorzugen. Und du weißt, Geld ist ein gutes Mittel, Druck auszuüben. Bei solchen offensichtlichen Dingen, und ich denke, keiner wird von uns morgen 10 Millionen Euro auf dem Konto haben, aber es reicht schon bei 1.000 Euro, bei 2.000 Euro, bei 3.000 Euro oder mehr, herauszufinden, wonach das Herz wirklich schreit. Und wie man mit den Dingen umgeht, mit den Gaben umgeht, die Gott gibt. Mach mal eine Bilanz für dein persönliches Leben und reflektiere mal das Gut, das Hab und Gut, was Gott dir gibt, die Menschen, die Kinder, den Ehepartner. Was ist das Ziel deines Lebens mit diesen Dingen? Nun, bei David war klar, dass er das Ganze abhängig macht von Gott. Er sagt, Herr, wer bin ich? Denk nochmal dran an die Situation. Da ist über 1 Milliarde Euro zusammengekommen. Und David sagt dir, Herr, wer bin ich? Wer bin ich? Und was ist mein Volk? Im Vergleich zu dir, wir sind wie Staub. Aber David ist so froh und er sagt, Gott, schau an, du hast gegeben. Und das, was du gegeben hast, das, was du uns gibst, wollen wir treu dir zurückgeben. Nun, für uns ist das oft so, wenn wir sagen, wir spenden den Zehnten in die Gemeinde, 10% von unserem Gehalt, Und dann sagen wir, der andere Teil ist für mich. Da werde ich selber schauen, wie es für mich am besten passt und werde mir das leisten, was ich möchte. Nun, ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, es wird zuallererst fragen, Gott, 100% ist deins. Ich gebe einen Teil der Gemeinde. Gott, sag mir, was soll ich mit den anderen Prozent anstellen? Ja, ich brauche für meine tägliches Leben, für meine Familie, für meinen Unterhalt und so weiter, ich brauche Geld dafür. Und das hat alles seinen Platz. Aber wem gebe ich die Ehre, den Dank dafür? Von wem bekomme ich es? Und wem gebe ich es zurück? Vielleicht durch Dankbarkeit. Dass ich Gott den Dank gebe für das, was er mir gibt und was er mir auch nicht gibt, um mein Herz zu bewahren und ausgerichtet zu lassen auf ihn. In Vers 9 im gleichen Kapitel ist ein Vers vor unserem Text. Da freut sich David auch über die Bereitwilligkeit des Volkes. Da heißt es, und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn und auch der König David freut sich mit großer Freude. Es ist interessant, dass das Volk ihre Herzen prüft vor Gott bei dem Geben für den Tempelbau. Übrigens, der Tempel ist ja nicht einfach nur ein Gebäude. Es ging ja nicht um das Objekt, ein gutes Haus zu bauen, sondern man wollte das Allerbeste, was man hatte, für das Gebäude investieren, wo Gott höchstpersönlich drin wohnt und wo man als Volk oder die Hohepriester stellvertretend für das Volk Gemeinschaft haben können mit Gott und für das Volk eintreten. Man hat das Beste gegeben für Gott. Wir in Deutschland leben in einem sehr reichen Land. Uns geht es hier ausgesprochen gut. Ich denke, viele ältere Geschwister, die hier unter uns sind, die kennen noch Zeiten, wo es anders war, wo es ganz anders war. Bei uns in der Gemeinde immer wieder hören wir Berichte, wie herausfordernd und wie schwierig die älteren Geschwister das damals hatten. Ich persönlich habe nur dicke Jahre mitbekommen, wo es uns gut geht. Aber auch das kommt von Gott. Und wir wollen treu verwalten die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Gott gibt mir und ich möchte es ihm treu zurückgeben. Es ist so ein wenig das Prinzip wie Hannah, die Gott um ein Kind angefleht hat und Gott gibt ihr ein Kind. Und das, was sie macht, ist, Gott, ich gebe es dir zurück, ich weihe es dir. Dieses Prinzip möchte Gott uns heute mitgeben, mit allen Mitteln, mit all dem Reichtum, mit all den Begabungen, mit all den Kräften, die Gott uns gibt, dass wir es ihm zurückgeben. Ich denke, es ist ein komplett anderer Blick auf die Ehe, auf das Familienleben, auf die Arbeitsstelle, auf das Geld, auf die Kräfte, die Gott mir schenkt. Wenn ich weiß, mein Ehepartner ist mir gegeben, damit ich treuer Verwalter bin und es Gott aufrichtig zurückgebe und ihn dadurch verherrliche. Meine Kinder sind eine Gabe Gottes und ich möchte sie treu verwalten, treuer Verwalter sein von ihnen und es Gott zurückgeben zur Verherrlichung seines Namens. Und so ist es bei allen Dingen, die Gott uns schenkt. Übrigens auch das Handy und der Computer, jedes technische Mittel, auch das Auto, auch das ist eine Gabe Gottes. Gott kann geben und Gott kann nehmen. Der vierte Aspekt ist, ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, es weiß, dass Gott die Haltung des Herzens prüft. Vers 17 lesen wir, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun, in Aufrichtigkeit meines Herzens, habe ich das alles bereitwillig gegeben und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Wir erinnern uns, als David gesalbt wurde zum König, da war es eine ganz besondere Situation. Samuel steht vor seiner ganzen Familie, vor der Familie von David. Und er geht einen Bruder von David durch nach dem anderen und er schaut, Mann, der sieht gut aus, er ist groß und stark. Der nächste, er ist sehr intelligent, wie auch immer. Aber Gott sagt, nein, dieser ist es nicht, der wird auch nicht König, der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht. Und dann sagt Gott einen sehr entscheidenden Satz. Und David wurde so zum König gesalbt Und zum Ende seines Lebens kommt diese Haltung, die er am Anfang hatte, auch zum Vorschein als starkes Zeugnis. Gott sagt nämlich, der Mensch, er sieht das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Ihr Lieben, es ist sehr wichtig, dass wir heute unsere Herzen öffnen und Gott dort hineinsprechen lassen. Und schaut mal, könntet ihr so beten, wie es in Vers 17 steht? Ich persönlich muss sagen, ich kann das oft nicht. Ich habe Angst, dass Gott wirklich mein Herz so durchschüttelt und prüft und analysiert und aufdeckt, wie ein Chirurg mit einem Skalpell durchgeht und sagt, so, das muss weg, das muss weg. Ich habe hohen Respekt davor. Da heißt es, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und deine Aufrichtigkeit habe ich gefallen. Und jetzt gibt er sein Statement oder seine Aussage und sagt, ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens, er sagt, Gott, ich war aufrichtig vor dir in meinem Herzen, habe ich dir das bereitwillig gegeben für den Tempel und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk dir bereitwillig gegeben hat. David wusste, Gott geht es nicht um diese Gaben, ja, Gott gehört die ganze Welt. Er könnte sich einen viel größeren Palast und viel größeren Tempel bauen, als die Menschen es je tun könnten. Aber es ehrt ihn ungemein, wenn die Menschen mit Aufrichtigkeit in ihrem Herzen, mit hingegebenem Herzen Gott das geben, was sie von Gott bekommen haben. Und David wusste das. Nun, wenn wir unser Herzen prüfen und analysieren, so müssen wir genau das, was Jeremia in Kapitel 17, Vers 9 schreibt über unser menschliches Herz. Ich denke, viele kennen den Vers, auch auswendig. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das Erste, was unser Herz ausmacht, ist, es ist äußerst betrügerisch. Und ein Mensch kann sein eigenes Herz nicht richtig analysieren und prüfen. Und das wusste David auch. In Psalm 139 sagt er, Herr, du erforschst und du kennst mich. Prüfe mein Herz. Erkenne, wie ich es meine. Und David betet, Entschuldigung. David betet für ein aufrichtiges Herz. Für ein Herz, was Gott prüfen soll. Das Gott allein zugestellt ist. Was ihn allein ehren soll. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Oder wann du das letzte Mal dafür gebetet hast. Gott schenkt mir ein aufrichtiges Herz. Ein Herz, was nur auf dich allein fokussiert ist und dich von ganzem Herzen liebt. Als fünften und letzten Punkt, und ich hoffe, ihr könnt noch und habt noch Kräfte, werden gleich zum Schluss kommen, habe ich den Punkt folgendermaßen überschrieben. Ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, es betet nicht nur für sich selbst, für das eigene Herz, sondern es betet auch für die Herzen der Menschen in seinem Umfeld und auch für seine eigenen Kinder. Ich lese die Verse vor, 18 und 19. Herr Gott, unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Und meinem Sohn Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse, deine Ordnungen zu beachten und das alles zu tun und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. David sagt hier, Herr, wir wollen unsere Gedanken ganz auf dich fokussieren. Ich möchte dich bitten, dass du die Herzen des ganzen Volkes bei dir behältst. Es ist interessant, David betet hier nicht für Bewahrung oder schenk ihnen weiterhin Siege im Krieg oder gib ihnen Reichtum und gute Familien oder so. Ja? Bewahre du sie vor schrecklichen Menschen. David betet für das Allerwichtigste. Herr, lass ihre Herzen ganz bei dir sein. Richte das Streben der Gedanken im Herzen ganz auf dich aus. Gott, das ist das Einzige, worum es geht, denn du prüfst das Herz. Du schaust ins Innere des Menschen hinein. David wusste, was das Allerwichtigste ist und wofür es wirklich zu beten lohnt, nämlich für ein Herz, das einzig und allein ganz auf Gott ausgerichtet ist. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, wenn du in Schwierigkeiten kommst, gerade in zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Vielleicht hast du gerade eine Person in deinem Umfeld, mit der du nicht zurechtkommst. Mal eine Frage: Wie bist du bisher damit umgegangen? Welche Strategie hast du entwickelt, um gegen diese Personen vorzugehen? Ärgerst du dich über ihre Verhaltensweisen, über die Handlungen, die gegen dich gerichtet sind? Oder bist du wie König David, der auf das Allerwichtigste Wert legt? Und hier möchte ich motivieren, ganz explizit für die Menschen in unserem Umfeld zu beten, und zwar so, wie David betet. Er betet für ein aufrichtiges Herz vor Gott, von den Personen, dass ihre Herzen Gott zugewendet sind. Kannst du dir vorstellen, für deinen Nachbar zu beten, dass er ein ungeteiltes Herz vor Gott hat? Dass er mit seinen Gedanken ganz auf Gott ausgerichtet ist? Kannst du dir vorstellen, für deinen Arbeitskollegen, der mit dir im Büro sitzt oder bei der Produktion ist, zu beten, dass sein Herz Gott allein gehört? Wie oft beten wir, und ich ertappe mich selber dabei, grundsätzlich auch nichts gegen einzuwenden, aber man betet viel für Bewahrung für die Kinder, was auch alles seinen Platz hat. Aber viel wichtiger ist doch, dass sie, wenn sie eines Tages vor Gott stehen, ein aufrichtiges Herz vor Gott haben und das hier und jetzt schon in ihrem Leben. König David wusste das. Das ist das Allerwichtigste, dass zuallererst die Begegnung mit dem Herzen des Menschen mit Gott sein muss. Und dafür betet er. Vers 19 betet er auch explizit für seinen Thronnachfolger, für Salomo. Und ich denke, er hat auch für seine anderen Kinder gebetet. Da heißt es: Und mein Sohn Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnung zu beachten und das alles zu tun und den Palast zu bauen. Also ist ein anderes Wort für den Tempel, den ich vorbereitet habe. Nun, wir wissen, wie viele Könige nach David und nach Salomo kamen. Und immer wieder, gerade im Buch der Könige, Könige 1 und 2 oder in Chronikbüchern steht, und die Könige taten nicht das, was wohlgerecht war in den Augen Gottes, und sie hatten ein geteiltes Herz. Ihr Herz war nicht ganz bei Gott, und das wurde ihnen zum Verhängnis. Bei König David, den Gott selber benennt als einen Mann nach seinem Herzen, es ist eine Person, die genau weiß, wofür es zu beten lohnt und was notwendig ist, im Gebet zu nennen, nämlich für ein hingegebenes, aufrichtiges, ein ungeteiltes Herz vor Gott, das auszuführen, was nach Gottes Plan und nach Gottes Willen ist. Hast du schon mal so für deinen Ehepartner und für deine Kinder gebetet? Durch diese Vorbereitung wurde ich persönlich sehr angesprochen, gerade in diesem Bezug. Abends, wenn ich manchmal nach Hause komme und meine Kinder schon schlafen, meine älteste Tochter, und dann gehe ich zu ihr und decke sie nochmal zu und bete genau dafür. Gott, schenk ihr ein ungeteiltes Herz. Schenk ihr ein Herz, das auf dich allein ausgerichtet ist, was dich von ganzem Herzen liebt. Ist es nicht so, dass es keinen größeren Trost gibt für Eltern als genau das, dass sie wissen, ihre Kinder sind wirklich aufrichtig vor Gott? Ihr Lieben, es braucht Vorbilder, die das vorleben. Und viel zu oft versagen wir darin, und ich zähle mich damit mit dazu. Lasst uns lernen von einem Mann, den Gott selber betitelt und wo Gott selber ein Zeugnis ausspricht: Ja, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Er betet Gott an. Er weiß, alles kommt von Gott. Er will ein treuer Verwalter sein der Gaben Gottes. Er betet für Menschen in seinem Umfeld, auch für seine eigenen Kinder. Und er weiß, Gott hat Gefallen an Aufrichtigkeit und Gott prüft die Herzen. Ich wünsche uns sehr Gottes Segen dabei und dass wir lernen, mit unserem Herzen unser Leben zu führen vor Gott. Nicht die Umstände sind das Entscheidende. Nicht die positiven Dinge, die Gott uns schenkt, sind das Entscheidende, sondern wie ist unser Herz vor Gott? ihm allein gebührt die Ehre. Und schaut mal, Vers 20, damit möchte ich schließen, 20 und 21, wie das Ganze abschließt. David beendet sein Gebet vor dem Volk und motiviert das ganze Volk, Gott anzubeten und ihn allein zu preisen. Vers 20 und 21. Und David sagte zu der ganzen Versammlung: Preist doch den Herrn, euren Gott. Und die ganze Versammlung pries den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn und vor dem König. Und am folgenden Tag brachten sie Schlachtopfer dem Herrn dar und sie opferten dem Herrn Brandopfer. 1000 Stiere, 1000 Widder, 1000 Lämmer und ihr Trankopfer und Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. Ein Riesengottesdienst. Und ich hoffe, auch wenn wir vielleicht nicht viele sind von der Anzahl her, so wie damals, aber dass wir auch mit unseren Herzen aufrichtig zu Gott kommen können jetzt, um Gott wirklich den Dank und die Ehre zu geben, die ihm allein gebührt. Lass uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar. Dankbar für dein Wort. Danke dir für treue Männer und Frauen Gottes, die du gebraucht hast, um uns so ein praktisches Zeugnis zu geben, was die Herzenshaltung dieser Menschen ausgezeichnet hat. Danke dir für König David. Danke dir, dass er so eine innige Beziehung mit dir hatte. Ja, er war fehlerhaft. Und das sind wir auch. Und ganz massiv, auch ich persönlich. Aber ich bin dir so dankbar, Herr, dass du an uns formst und uns veränderst, uns dir ähnlicher machen möchtest. Und Herr, ich möchte lernen, mein Herz einzig und allein auf dich auszurichten. Dass ich dafür bekannt bin, dass ich dich von Herzen liebe. Dass ich nur deine Ehre suche, nur dich allein anbeten möchte. Und dass ich verstehe und realisiere mehr und mehr und auch ein Vorbild darin bin, dass alle Gaben von dir kommen und dass ich das treu verwalte und es dir zurückgebe und dass es ein wohlgefälliges Opfer ist vor dir. Herr, ich will lernen, für die Menschen in meinem Umfeld und auch für meine Familie zu beten, für ein ausgerichtetes Herz auf dich, für ein ungeteiltes Herz vor dir. Denn das ist das, was dir gefällt, wenn unsere Herzen sich beugen unter deiner Autorität. Du bist allein anbetungswürdig und dich allein möchten wir preisen. Amen.